Moin Moin und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 8. Folge. Martin, da ist er wieder, Martin.
Hey, 8-mal schon, Wahnsinn.
8-mal schon, das zieht sich unser Bogen-Sportcast-Projekt. Mensch, da haben wir ja bald schon, die 10 voll. Wahnsinn.
Ja, heftig. Wahnsinn.
So, das überlegt so, dass er das nochmal knapp so alle, ja, um und bei alle 2 Wochen macht, ne? Dann, ja, haben wir schon ein paar Stunden gesappelt. Ungefähr eine Stunde geht immer eine Folge. Da weißt du, so knapp 9 Stunden haben wir schon einmal abgesappelt. Hm. Naja. Die 40-Stunden-Woche haben wir noch nicht voll, Martin. Also müssen wir noch ein bisschen was tun.
Ja, wir arbeiten dran.
Ja, Martin, und vor allen Dingen haben wir uns ja letztes Wochenende schon gehört. Wir wollten ja so ein bisschen die verlorene Zeit im neuen Jahr so ein bisschen aufholen.
Ja, deswegen, nachher kommen wir aus dem Rhythmus oder sowas, das wäre ja...
Ja, genau. Ja, die nächste Folge kommt dann aber wieder ganz gewohnt wie 14-tägig. Genau. Ja, Martin, was haben wir heute auf dem Zettel? Ach so, als allererstes, es war ja fürs Wochenende groß... Es war ja jetzt für Deutschland war jetzt Unwetterwarnung angesagt, um Schneefall und so. Hat es euch getroffen?
Null. Bei uns war es aber auch nie irgendwie angesagt oder so. Also,
ja, genau.
Also hier
war ja quasi so, Mitte Deutschland war ja angesagt oder bis im Norden. Und wir wohnen ja zwischen Kanal, also zwischen Nord-Ostsee-Kanal und und Hamburg und damit der Elbe. Und das ist immer so ein bisschen Wetterbrücke. Ne? Also entweder trifft es einen richtig kacke, oder halt gut. So, und jetzt war es halt gut. Da wo ich sonst unter der Woche arbeite, in Nordhessen, die haben ordentlich Schnee. Die haben ordentlich Schnee und bis dahin ist auch alles, was so Harz ist und so, die sind auch ordentlich untergegangen. Aber bei uns hier nix, keine Schneeflocke. Wir haben ein bisschen Sturm. Das war heute schon echt eisiger Wind.
Nee, bei uns nicht mal das. Bei uns war eigentlich der ganze Tag schön. Und nur jetzt hier gegen Abend, da hat es ein bisschen angefangen mit Regnen und so. Aber wenn du jetzt halt hier so in die Social Medias guckst und die Bilder anguckst, ist schon echt stark, was da abging hier in der Mitte Deutschland.
Das ist schon echt krass, ne? Das ist schon heftig.
Ah, nee, ja. und die Karre, also das Auto und alles, das war randvoll mit diesem Sahara-Staubzeugs. Das sah auch abgefahren aus.
Wie, was bei euch war es war ja irgendwie so, dass die ganze warme Luft nach oben transportiert, also in den Nordeuropa transportiert wurde.
Genau.
Und das ist da bei euch alles runtergekommen oder was?
Ja, ja, also bei uns war ja in Baden-Württemberg war eigentlich ja gestern der ganze Tag der Himmel so gelblich, also es sah echt abgefahren
aus. Aha.
Und ja, heute Morgen, wenn du dann so die Autos und Umgebung angeguckt hast, das sah alles aus wie randvoll mit Blütenstaub. Aber das war halt so, ja, Sand von der Sahara irgendwie, laut Wetter, laut Nachrichten.
Ja, sowas finde ich ja immer sehr, sehr spannend, ne?
Ja, also, das war schon cool irgendwie.
Naja. Martin, was haben wir als Themen? Wir haben so ein paar Themen auf dem Zettel. Und als erstes würde ich ganz gerne mit etwas anfangen, was dir dort... Also was dir am Herzen lag oder da, worüber du sprechen möchtest. Martin, du hast ein sehr schwarzes Schwarz gefunden.
Ja, voll geil das Ding. um mal auszuholen, ich tue meine Scopes und mein Piep schon seit langer Zeit immer in schwarz ausmalen mit so Kreidestiften, damit das ein bisschen matter ist wie normal, dieser Glanz von dem Eloxieren oder so. Und auch die Schrauben und so male ich immer schwarz an. Und ja, jetzt vor circa einem Jahr oder so habe ich mal so ein abgefahrenes Schwarz irgendwo gesehen im Internet oder so. Das hieß Black 2.0. Und das ist halt so schwarz, dass es das Licht eigentlich fast komplett schluckt. Also ich glaube mit 98% oder sowas.
Ja, ich habe das mal gesehen, dieses schwärzeste Schwarz.
Genau.
Das hat halt keine Reflexion, dass sie irgendwie so wie so kleine Stäbchen sind unter dem Mikroskop, die das Licht dann einfangen und das einfach nicht mehr rauslassen. Und damit hast du halt keine Reflexion und damit kann das Auge, erkennt das nicht als quasi als Gegenstand oder als Oberfläche, weil halt das Licht nicht zurückkommt.
Und das hast du eigentlich nie bekommen, so als Normalmensch, weil Das Zeug haben sie immer nur benutzt für hier Spiegelreflexkameras in das auszukleiden, genau. Hier Teleskope und so Zeugs. Und als Otto-Normalverbraucher hast du halt einfach nicht gekriegt oder nur extremst teuer dieses 2.0 oder Venta Black. Und jetzt habe ich vor einem Monat oder so, habe ich das Schwarz gefunden, so für Otto-Normalverbraucher zu kaufen. Und sogar noch eine Schippe obendrauf, quasi Black 3.0 heißt das Zeugs. Und das hat 99,6 ungefähr Prozent, was es das Licht schluckt. Also das ist fast schon, als würdest du in ein schwarzes Loch gucken.
Ja, ja, genau so ist es auch, ne? Also das, damit werben die dann auch.
Richtig.
Das ist quasi nicht mehr existent, die Oberfläche.
Das habe ich jetzt genommen und habe meine Scopes und Peeps damit mal ausgestrichen. Und wow, also ich habe dir ja die Bilder geschickt.
Ja.
Das und sie waren weg. Heftig.
Ja, also du tust das, super Deutsch, du machst das, damit du kein Streulicht innerhalb des Pieps oder also innerhalb des Tunnels hast. Egal,
richtig.
Scope ist ja im Endeffekt auch ein Tunnel.
Also der ein oder andere kennt es bestimmt, dass wenn man irgendwie in der prallen Sonne steht und gerade so ein Tunnelscope schießt, zum Beispiel wie es Nomad oder sowas, dass man dann oben quasi so ein schwarzes Nichts hat, weil da der Schatten reinfällt und unten hat man dann so einen schönen Abdruck von der Sonne, quasi so einen reflektierenden. Und ja, das mag ich einfach nicht so, weil dann hat man halt wieder so einen Anhaltspunkt unten, wo man vielleicht mit Piep eher so dagegen geht oder oben und da schwimmt man oder ich schwimme da ein bisschen. Und wenn man das so ausstreicht, zumindest mit dieser Dings hier Farbe, wie heißt es nochmal, Kreidefarbe, was ich immer gemacht habe, da war das schon mal nämlich ganz so schlimm. Und jetzt habe ich es halt mit diesem Black 3.0 zusammen ausgemalt und ja, es ist halt Wahnsinn. Es ist wirklich der Hammer.
Wie kriegst du das denn eingestrichen? Machst du das mit so einem Q-Tip oder
hast du? Nee, das ist eine ganz normale Acrylfarbe eigentlich. Also die kannst du verwenden wie jede normale Acrylfarbe, wo du so im Baumarkt kaufen kannst. Nimmst einfach hier einen Klecks, tust du irgendwo hin, einen Pinsel nehmen und los geht's. Einfach loskleistern, musst du ungefähr so 2-3 Mal drüber, weil das hält natürlich nicht mit dem ersten Strich super deckend gleich. Machst halt 2-3 Anstriche. Und dann ist das schon erledigt. Das Zeug ist trocken nach, lass mich lügen, 5 Minuten oder so. Und dann kann es schon losgehen.
Also echt fix. Und wo hast du das dann gekauft?
Ich habe es aus England gekriegt. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumgeforscht. Du kriegst jetzt mittlerweile an mehreren Stellen schon so für den Otto-Normalverbraucher. Also einfach mal googeln. Black 3.0. Echt cooles Zeug. Ich kann es echt nur empfehlen, wenn einer mal sein Scope innen ausklamaschen will, damit wirklich nichts mehr reflektiert da drin. Ja, ist echt geiler Scheiß.
Genau, wir werden da auch ein paar Fotos auf den Instagram-Account machen. Und wir haben, also es kommt ab und an mal die Frage, warum wir das nicht bei Facebook machen. Auch, das könnten wir natürlich tun, aber gerade so mit den Fotos, und da hatten wir ja in ganz ersten 2 Folgen mal gesagt, dass wir eben dort viele Detailfotos machen können und deswegen Instagram nutzen, weil auf Facebook werden die Bilder extrem runtergerechnet. Die werden extrem runtergerechnet und das ist einfach Mist. Also es macht Facebook halt auch mit Absicht, damit man Instagram nutzt. So kann ich mir das vorstellen. Aber das ist der Grund, warum wir dafür eher Instagram nutzen und eben nicht Facebook. Aber da machen wir mal Bilder drauf. Martin hat schon ein paar Bilder gemacht. Da schicken wir das mal rauf. Und das sieht schon, für alle, die jetzt irgendwie denken, der Schwarz ist schwarz, das ist ein krasser Unterschied.
Ja.
Das ist quasi.
Also wenn man mal eine Schraube damit anstreicht und man erkennt nämlich, was für einen Schlüssel man da dafür braucht, weil es einfach nur noch ein schwarzer Kopf ist, ist halt echt abgefahren.
Ja, genau. Das ist halt ganz schön krass. Wie kostspielig ist denn da so ein? Ich meine, wirst du ja nicht einen Liter gekauft haben.
Nee, was ist das für eine Tube? Ja, so groß wie eine Cola-Dose ungefähr. Also so 33 Milliliter, glaube ich.
Und ja, das ist schon aber eine Menge.
Ja, das reicht dir, glaube ich, ein Archery-Leben lang, das Zeug. Mhm. Und das hat mich, ich glaube, 17 Euro gekostet. Irgendwie so. Also es ist jetzt nicht so billig, aber auch nicht so teuer.
Ja, ich hätte es tatsächlich jetzt ein bisschen teurer erwartet.
Also ja, das ist dachte ja ich damals auch so. So, jetzt ist es endlich für einen freien Markt erhältlich. Jetzt wird es bestimmt hier so 30, 40 Tacken kosten, aber nee, nicht einmal.
Ja, für was könnte man das noch nutzen?
Ich habe mir schon überlegt, den ganzen Bogen damit anzumalen, einfach um die Leute fertig zu machen. Aber ja, das sieht dann halt aus, als hätte ein Blatt Papier in der Hand oder so.
Ja, das wär schon echt krass. Das wär, naja, aber vielleicht, dir fällt ja da bestimmt noch was ein.
Ja, also was ich jetzt persönlich da damit noch angestrichen habe, das hatte ich vorher auch angestrichen mit dieser Kreidefarbe, war an meiner Trinity, an meiner Auflage, die Achse, die glänzt. Und die kann echt ekelhaft glänzen in der Sonne. Die hat mich auch schon ein paar Mal richtig ekelhaft geblendet, weil diese so schön CNC poliert und es ist, ja, und die male ich halt auch immer zum Beispiel damit an, damit sie mich nicht stört. Und das habe ich jetzt damit auch eingekleistert, also schon genug.
Also, ja, Martin will damit sagen, er bemalt den ganzen Bogen nicht sofort alles.
Ja, ich mache das Stück für Stück.
Nach und nach, genau. Nach und nach angestrichen und dann, ja, aber also ich, das könnte ja durchaus auch so ein Design-Element werden, wenn man damit irgendwie, warum nicht? Ja, aber cooles Teil. Martin, du hattest ja gleich dann auch noch ein paar mehr Fotos geschickt und unter anderem eins, wo du deine Wasserwaage ein bisschen mehr sichtbar machen wolltest.
Genau. Das ist halt, das wollte ich dir eh noch erklären. Das ist halt auch ein super Trick, das geht auch mit der Farbe. Früher habe ich es immer mit einem Isoband gemacht, dass ich hinter meinen Wasserwaage ein Stück Isoband geklebt habe, ein schwarzes. Dann sieht man die, egal bei welchen Lichtverhältnissen, ob es dunkel ist, ob es voll die Sonne drauf knallt oder so, du siehst immer deine Bubble.
Da hatte ich ja, ich hatte ja mal eine Zeit lang das Ultraview. Das Scope, das hatte ich von Dirk Grenzmann mal abgekauft. Und das war halt, da war die Wirkung dieses ultravioletten Lichts extrem spürbar. Mhm. Wenn du dort im Dunkeln warst und hast das Licht angemacht, dann hat halt auch die Wasserwaage extrem geleuchtet. Ne? Also so halt wie der Pin, ist ja die gleiche Technologie. Das war halt super, super cool. Und bei Wasserwaagen bin ich auch so manchmal ein bisschen traurig, dass es keine Erweiterungsequipment gibt. Also zum Beispiel wie bei Shroud, da kriegst du ja Rot und Blau und das, was du haben möchtest, das, was du halt präferierst. Und ich schieße ja das Excel-System, also das AV31 und das AV41. Und dafür gibt es das leider nicht. Das finde ich schon manchmal ein bisschen schade, dass man sich da nicht eine andere Farbe einfach aussuchen kann, weil dann könntest du halt diesem Gewohnheitseffekt ein bisschen entgegentreten, wenn du jetzt, was weiß ich, ein halbes Jahr schießt du mit der Farbe, dann die nächste Farbe oder was auch immer. Oder vielleicht würde es weiß geben und man kann dahinter so eine transparente irgendwas packen, damit man selber sich die Farbe immer zusammenpackt. So, das finde ich beim Excel-System ein bisschen schade.
Ja, im Endeffekt nutzt zum Beispiel Shroud mit der blauen Wasserwaage und der roten Wasserwaage fast schon diesen Trick mit dem schwarzen Hintergrund hinter der Wasserwaage. Ja. Weil dadurch, dass die Flüssigkeit, dieses Blau und dieses Rot viel intensiver ist, dadurch fällt diese helle Bubble dann da drin viel deutlicher auf.
Naja, genau.
Und eigentlich nutzen draußen mittlerweile ganz viele die blaue Wasserwaage, die dunkle blaue, weil einfach der Kontrast viel höher ist wie bei der grünen. Und bei der grünen, wenn du da halt so ein Klebeband dahinter machst oder das Schwarz dahinter anmalst, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, mal zu probieren.
Ja, das muss ich mal probieren. Jetzt ist ja bei Excel ist ja die Wasserwaage nicht freiliegend. Also es ist ja nicht nur diese Level-Tonne, sondern die ist ja da in so einem kleinen Gestänge oder in so einem kleinen Gehäuse mit und man schraubt dieses Gehäuse quasi an Scope. Aber das werde ich mal probieren mit dem Schwarz dahinter. Ob das, wenn du sagst, das bringt was, dann bringt das natürlich was. Aber das werde ich mal machen. Das ist ein guter Tipp.
Ja, probier's mal aus. Also ich finde es eigentlich echt super im 3D oder so, weil da hast du ständig wechselnde Lichtverhältnisse. Und ja, dann siehst du mal, dann ist sie mal einfach vom Sonnenlicht komplett angestrahlt und dann ist einfach die Bubble weg, weil alles nur noch hell ist in der Wasserwaage. Und wenn dann aber, wie gesagt, hinten das Schwarze hast, dann hast du einen schönen Kontrast, weil dann wird die Bubble dunkel. Du siehst dann quasi das Dunkle in der Bubble.
Ja, aber da sind wir halt auch, aber auch beim Thema, ne? Wenn du da mal draußen schießt und machst und dann scheint die Sonne rein. Also ich meine, jeder, der irgendwie halbwegs den Bogensport auch draußen betreibt, der sitzt gerade eben da und sagt sich, haltet bloß eure Fressen. Wir wollen alle endlich wieder raus. Weißt du, also sowohl raus, weil gerade Lockdown ist und keiner irgendwie in einen Parcours darf, aber auch, dass Frühling ist. Und ich glaube, die 3D-Schützen sind, haben halt massivst auch Bock auf 3D. Also ich habe heute für jemanden ein Teil unten gesucht und da ist auch wieder das Scope dort, habe ich mir angeguckt, ne? Das 41er, was ich halt im 3D schieße und ja,
da war es schön. Die ging eine Träne runter, die Wange.
Ja, echt, das ist so, ja, das ist.
Ich kann da jetzt einfach halt gemein sein, ne? Also in Baden-Württemberg dürfen wir ja schießen, 3D. Das ist halt bitter. Ja.
Also es ist, wir haben ja bei uns so einen kleinen, also ich sag mal, Hausparcours. Ne? Also wir können ja bei uns in den Wald gehen und dann schießen und wir haben auch genug 3D-Tiere und das ist alles kein Problem. Aber einfach bei uns ist Norddeutschland ist halt auch krasses Wetter. Also wir haben heute echt richtig kalt gehabt. Also bei uns ist es wirklich so, muss man mal abwarten, bis das Wetter irgendwie wieder mitspielt und dann.
Das muss man quasi mögen, aber, bei so einem Wetter rauszugehen.
Aber es ist auch, wenn du. Also ich habe ja bei mir die Kantenfilterlinse drin und das ist ja, also jetzt vertreibe ich die auch, aber da ist mehr geht nicht. Das muss man ganz deutlich sagen. Wenn man dann im 3D durchgucken, diese Linse hat und man sich dann, wenn man sich dann vorstellt, es geht ja einfach nur darum, Tier draufhalten, alles sehen, schießen und dann noch so, weißt, kennst du das, wenn manchmal so ein bisschen geschossen wird und man kann noch dem Pfeil hinterher gucken? Und dann schlägt der auch da ein, so irgendwie im kleinen Kill. Und das habe ich dann immer im Kopf. Weißt du, so diesen perfekten Schuss, den man irgendwie ja nicht so oft hat, aber man guckt sich an, hat geiles Wetter, guckt, kann alles haarklein, scharf sehen, schießt und der Pfeil steckt dann auch so drin. Und da komme ich dann immer gleich so in Schwärmen, weil ich da extremst wieder Bock drauf haben will. Ne?
Ja, also seit gestern.
Ich da Bock drauf habe. Ne?
Ja, gestern habe ich ja meinen 3D-Bogen mal wieder eingeschossen. Und eingestellt und gemacht und getan und seit gestern habe ich
total
Bock auf 3D wieder.
Das ist ja auch der Entwickler, ne? Der 38, 37?
37,
genau. 37.
Ja, und jetzt.
Hat er die gleiche oder hat er dieselbe Standhöhe wie der 40er?
Nee. Der ist von der Standhöhe ein bisschen kleiner, aber ein Viertel, glaube ich, oder so. Also ganz wenig. Ist nicht viel.
Ist er dadurch viel schneller?
Er ist 5 Feet circa, 5 bis 6 Feet, sage ich mal, schneller wie der 40er.
Ach so, da hattest du ja auch gesagt, aber gewichtstechnisch, wie viel macht das gewichtstechnisch aus bei dir beim Invicta?
Ich habe sie nie untereinander gewogen. Sie sind nicht viel vom Gewicht unterschiedlich, aber ich habe beide Bögen exakt im gleichen Gewicht. Also das, was der eine weniger wiegt, das habe ich ihm einfach unten in den Riser ein bisschen mehr reingepackt. Also im Endeffekt wiegen meine beide Böge exakt gleich viel.
Ist denn, wenn man jetzt den Invicta hat und wenn der eine ein bisschen die Standhöhe, die Geometrie des Mittelteils, die wird ja identisch sein, dann würde das aber bedeuten, wenn der ein kleines bisschen weniger Standhöhe hat, dass die viel von dieser Achse zu Achse aus den Wurfarmlängen rausholen.
Nee, also beim Invicta ist so, da ist wirklich auch der Riser ein bisschen länger wie der andere. Also eigentlich sieht man es sogar deutlich, wenn man sie nebeneinander legt. Die haben die Wurfarme beim 37er, der ist ein bisschen, der Riser ist ein Stückchen mehr nach vorne geneigt. Also er hat nicht dieses D, sondern wie man es so von den Langbögen oder so kennt, sondern er hat eher dieses, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt, Reflexe. Reflexe, Mittelteil. Und das ist ein bisschen mehr Reflex wie beim 40er.
Okay, aber Cam-Größe und so ist alles identisch.
Genau, es ist die exakt selbe Cam, es sind auch die exakt selben Wurfarme, nur halt mit verschiedenen Flexen. Also die Flex, je nachdem, welche Punchstärke du schießt und so, ist dann einfach ein anderer Flex vom Wurfarm. Aber sonst sind sie identisch. Also ich könnte jetzt einmal die Cam von dem einen in den anderen bauen und die Wurfarme vom einen in den anderen, hätte dann halt nur andere Punchstärken und so ein Zeugs.
Und war das gleiche Blau?
Nee, der eine ist dunkelblau und mein 37er, der ist hier so ein hellblau.
Was hattest du da für die Wurfarme? Waren die weiß?
Am 40er sind sie weiß und am 37er sind sie schwarz.
Ja, Kai hat ja auch den Invicta gehabt, oder bei Kai sehe ich ja immer nicht durch. Kann sein, dass er, doch, ich glaube, der hat ihn noch. Und damit hat er bei der Regionalmeisterschaft geschossen und der hatte die, glaube ich, so dunkelblau oder so, die Wurfarme. Oder
schon genau, schwarz. Er hatte einen schwarz, also schwarze Riser und dunkelblaue Wurfarme. Das sieht aus.
Das sah schon sehr, sehr lässig aus. Das war schon echt, echt cool. Und war das der, wo du dort sehentechnisch was probiert hattest, von der Sehenfarbe?
Ja, das ist der, wo ich eigentlich in letzter Zeit immer so ein bisschen rumgespielt habe am Bogen selber. War es der mit weniger Strangzahlen, die Sehne. Jetzt ist da eine 99X drauf, anstelle von wie sonst immer die 492X. Und ja, das ist so mein Spielzeug gewesen in den letzten halben Jahr. Und ja.
Wie viele Bögen hast du denn aktuell irgendwo versteckt? Also, du hast ja ein paar offen liegen und sicherlich hast du auch ein paar versteckt, damit deine Frau die nicht findet.
Nein. Es ist alles offen. Jetzt unten im Keller liegen gerade insgesamt 8. 8.
Ja. 8 Bögen. Ja. Also ich habe mir, da kommen wir auch gleich dazu, ich habe mir Spitzen bestellt und ich habe mir Pin-Bushings hinten gekauft für meine Easton.
Ja.
Martin. Ja. Der hat mir ja vor einer Weile mal immer gerätselt, ob es die dafür gibt. Und da gab es nicht. Und ich habe die gekauft. Ich habe die auch bei Top Hat gekauft. Und da gab es die wunderbar. Also passend perfekt. Und naja, auf jeden Fall. Kam an und da hatte ich Spitzen und die Pin-Bushings da. Und da hat meine Frau gesagt: Hä, ich kann das nicht verstehen, wie man sich alle Wochen irgendwie was Neues für Bogenkrams kaufen kann. So, und da habe ich gesagt, ist manchmal so, man hat Equipment, dann geht man von dem Equipment, dann passt einem das besser und dann muss man das erweitern, dann probiert man da mal was aus, gerade so bei File-Equipment oder Komponenten. Und dann habe ich gesagt, aber du kannst ja froh sein, ich habe ja nur einen Bogen. Und dann hat sie, also ich hatte ja sonst auch immer zwei, heißt immer, ne? Ich hatte vorher den Monster noch nebenbei, dann habe ich den verkauft und dann hatte ich den Harlon 32-5 und mittlerweile habe ich jetzt ja nur den einen. So, und dann sagt sie, wieso haben denn andere noch mehr? Also mit noch mehr meint sie mehr als zwei. Und dann sage ich, und dann habe ich nur mal bei uns im Verein aufgezählt, wo ja jeder, ich sag mal, bis auf ein, zwei Leute, die auch einen Bogen haben, die anderen haben auch halt irgendwie alle drei oder so. Und wenn ich ihr dann noch komme, ne, dass Martin 8 hat, 8, dann habe ich ja noch sowas von frei. Also sind da die beiden Kinderbögen mit dabei?
Ja, wollte gerade sagen, das
okay,
sind
auch okay, die Bögen okay.
So mitgerechnet.
Okay, aber okay.
Es
okay.
Ist ja auch so, also ich habe immer zwei, mit denen ich wirklich schieße. Und ich nutze die auch wirklich. Es ist nicht so, dass jetzt einer irgendwie nur doof in der Ecke steht oder so.
Und das, was auch nicht zu verachten ist, du bist auch heute Staff-Shooter.
Ja, das hat. Das ist, also man zahlt dann halt schon ein bisschen weniger für die Karre.
Ja, genau, genau. Und das ist ja.
Sagen.
Genau, und da ist ja, dann ist das ist ja dann schon ein deutlicher Preisvorteil. So, also richtig. Weil das ist ja der Benefit eines Staff-Shooters mit dabei.
Genau.
Und da, ja. Und da erklärt sich auch, warum Martin nur Heut hat. Weil er nämlich irgendwo ein Heut-Tattoo hat.
Ja, wer weiß.
Ja, Aber acht, ja gut, das hat sich wahrscheinlich aber auch schon über die Jahre mal so angesammelt.
Ja, es ist halt auch so, Bogen,
weißt, da kann man sich nicht trennen.
Du guckst dir dann so einen alten Bogen von dir an, überlegst dann, ob du ihn verkaufst oder nicht. Und dann überlegst du auch mal wieder, was kriegst du überhaupt noch da dafür? Und dann,
das ist es manchmal dann auch.
Ist es oft so, wo du dir denkst, nee, dafür behältst du ihn halt doch lieber, ne?
Das ist, genau so ist es. Also ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, das waren ja mal, ich weiß gar nicht, ob die immer noch zu verkaufen waren, die Harlon X waren ja mal zwei drin, ja. Die echt zu dem, ich glaube zum Schluss standen die bei 450 Euro, was wirklich mehr als fairer Preis ist.
Ja, also
es gibt immer noch andere Bögen, die auch, also ich glaube, ein paar von den Primes sind auch noch drin, die liegen auch dann so um, ich sag mal, 400 oder 450 Euro und das ist schon für eigentlich einen modernen Compound-Bogen, der eigentlich von der Technologie her State of the Art ist, ist ja. Da schon richtig wenig Geld. Und wenn man sich dann einen Bogen hat, den man, wo man irgendwie ja auch so einen emotionalen Bezug dazu hat und sich dann sagt so, ja, verkaufe ich den jetzt, kriege ich 400. Man muss sagen, die Holz sind immer noch ein bisschen hochpreisiger, aber dann ist das schon, dann überlegt man sich das, ne, und sagt sich, behalte ich ihn vielleicht doch lieber und so, also.
Ja, es gibt immer so ein paar Bögen, die vom Verfall nicht ganz so stark betroffen sind, aber es sind halt auch echt viele Bögen, wo du dir denkst so, puh, also nach einem halben Jahr oder so fast schon die Hälfte nur noch wert, also das ist schon krass und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, manchmal finde ich so, die Leute versuchen sich mit aller Gewalt da zu unterbieten, was die Dinge zum Verkauf ist, nur damit sie schnell weg sind. Also,
ja, es ist halt, also es kommt halt da auch mit dazu, dass in Deutschland die Compound-Bogen-Szene, der Bogensport ja sowieso ein Nischensport ist und der Compound-Bogensport ist ja noch nischiger, weil es eine Nische in einer Nische ist und von daher ist der Markt halt nicht so riesig. Weißt du, ich wollte mal den Monster, den wollte ich mal bei eBay verkaufen oder so, ne? Mhm. Ey, das ist, da kriegst du Pickel. Echt, weil dann kommt, nee, es ist eine Waffe und so, wo man hingeht und dann versuchst du denen da zu erklären und dann schreiben die, nee, es ist eine Waffe. Und dann sage ich, nach was? Ja, nach einem Waffengesetz. Dann versuchst du denen das zu erklären und kommt, nee, wir schalten das nicht frei. Also, und das heißt, es bleibt ja dann irgendwo bei Facebook oder Mundpropaganda oder wie auch immer, irgendwelchen Zeitschriften gibt es nicht mehr. Und vielleicht irgendwelche Vereinsnews oder Vereinsseiten oder weiß der Teufel irgendwas. Das heißt, aber diese Verkaufsplattformen, mit denen man dann auch noch wenig Leute erreicht, die sind nicht so, es ist halt, gibt halt keine große Plattform dafür. Und von daher, das spiegelt halt dann auch wieder den Preisverfall ein Stück weit wieder, ne? Das ist einfach so.
Ja. Ah, ich finde es trotzdem echt teilweise.
Ja. Passt. Aber du weißt es auch.
Echt, was Leute eigentlich erwarten, wie billig das sein muss. Also ich finde es schon echt krass manchmal.
Ja, aber Martin, du weißt es selber. Es gibt ja, gerade eben ist ja Armbrustbereich ist ja gerade wachsend. Und da gibt es ja auch Compound-Armbrüste und so. Und dann gibt es halt Leute, du kannst ja eine Compound-Armbrust kaufen. Und wenn du die halbwegs eingestellt bekommen hast, das Visier halbwegs eingestellt bekommen hast, dann kannst du damit richtig gut treffen.
So, ja, klar.
Das geht relativ fix. So, wenn du einen Compoundbogen hast, dann geht das eben nicht. Du kannst halt nicht einen Compoundbogen nehmen, out of the box, und ich schieß mal. Martin, du weißt, welcher Internet-Shop so ein bisschen darauf spezialisiert ist, irgendwelchen Scheiß zu verkaufen und sich da nicht mehr zu kümmern. Ja. Die suggerieren das, dass das so ist. Ja, hier holt sie dir einen ready to shoot und der ist auch ready to shoot, aber so richtig ist es halt nicht, dass du hingehst und dir einen Compoundbogen holst und damit dann rumballerst und dann gefahrenfrei in Parcours gehst. Das geht halt nicht so schnell. Von daher wird das noch nischiger. Weißt du, das heißt, du musst, wenn du einen Compoundbogen, den Compoundbogensport oder den Bogensport mit einem Compoundbogen betreiben willst, musst du halt schon so ein bisschen angeleitet werden oder dich sehr, sehr informieren, ja. Und dann, weißt du, wird diese Verkaufsgruppe noch kleiner.
So. Ja, da hast du recht.
Da brauchst du halt so einen Freak wie mich, der dann bei einem Harlon X irgendwie dann da sitzt und sich sagt, Ja, wie kann ich den kaufen, ohne dass meine Frau das mitbekommt? So, da ist, weißt du, und solche Leute und die, und da ist halt das Verkaufsargument, also ich kenne die Verkaufsargumente von den, ich sag mal, den sehr hochwertigen Bögen, ne?
Ja, klar.
Aber guck mal, bei mir ist das genauso wie bei dir. Du wirst ja nicht großartig einen anderen als ein Hoyt holen. Bei mir wird es bei wahrscheinlich auch bei Matthews bleiben. Und weißt du, dann hast du auch noch diese Markentreue ein Stück weit. So, und dann wird das alles klein und dann hast du zum Schluss nicht viele Leute, die das kaufen. Das ist halt so.
Ja, da hast du wieder recht. Trotzdem, ja, es ist schwierig, es ist, einfach mit dem
Preis. Ja, und da ist dann, ja, aber dann bleibt halt nur das Verkaufsargument Preis.
Ja, natürlich, klar. Ist halt auch wenn einem das Herz blutet dabei. Auch wenn man es zusehen, also mir, das Zusehen blutet mir auch mein Herz einfach schon.
Ja, weil der Wert des Bogens ein ganz anderer ist. Also wir uns, glaube ich, einig. Also,
ja. Definitiv. Ey, jetzt mal ganz Spaß beiseite. Du kannst zum Beispiel, jetzt nur um bei Hoyt zu bleiben, du kannst ein Podium nehmen, ein Podium X, der ist eigentlich schon ein Oldie, kannst du fast sagen, oder ein Contender. Ja. Und du kannst mit so einem Bogen genauso noch über 700 Ringe bei einer WA schießen, ohne Probleme.
Du bist, also nur vom Equipment her, nur vom Equipment bist du mit diesen Bögen siegfähig. Das ist einfach so. Das ist State-of-the-Art-Technologie.
Richtig. Oder auch hier, der Apex 7 von Matthews, Apex 8, Apex 9, wie sie auch alle heißen, das war ja immer die Standhöhe, wo sich da geändert hat. Und das ist immer noch ein Top-Bogen. Klar, er ist langsam, im Gegenzug zu einem TRX oder sowas, aber mit dem Ding kannst du immer noch die 9er aus die 10er aus einer 3er-Spot rausdengeln wie mit fast keinem anderen.
Ja. Also, ja, ist genauso mit dem Bowtech, mit dem Specialist, ist das ganz genau das Gleiche. Die sind so geschwindigkeitsmäßig, wurden sie so ein bisschen abgehangen, aber trotzdem sind das absolut siegfähige Bögen. Absolut siegfähige Bögen. Wir müssen einfach mehr Leute für den Compound-Bogensport begeistern, damit die Gebrauchtbögenpreise ein bisschen stabil bleiben. So.
Ja, gut, so ist die Herangehensweise. Compounder wäre eh nicht schlecht.
Ja, genau. Ich sehe immer noch erstmal mehr Bogensportler.
Das also sowieso.
Mehr coole Bogensportler und ich trinke mein Bier und esse meinen Kuchen auf Turnieren. Also das Bier natürlich immer erst danach. Ich trinke meinen Kaffee und esse Kuchen und esse Mittag auch gerne mit Leuten, die nicht Compound-Bogen schießen.
Ja, so, genau.
Von daher,
das wären
Hauptsache coole Leute und mehr dass die Turnierlandschaft mehr wieder genutzt wird und genutzt werden darf. Ne, ich hab jetzt von so einer Virologin gelesen. Ich kann nicht einschätzen, ob das jetzt eine top angesagte Virologin ist, aber wenn du Virologin bist, dann bist du ja per se erstmal schon besser dazu qualifiziert, dich zu Wort zu melden, als ich zum Beispiel. Und die meinte, dass wir bis zum Sommer nicht alle Leute durchgeimpft werden können oder wir bekommen nicht alle Leute durchgeimpft, da, bevor diese Mutanten durchschlagen. Weißt du, das heißt, die sagt, man muss sich eigentlich darauf schon, also die Quintessenz daraus ist, man muss sich jetzt eigentlich schon ein bisschen damit erwärmen, dass das noch ein bisschen länger geht bis 2022, weil die Mutanten quasi das Impfgeschäft überholen. Weißt du, quasi schon.
Das eingeholt, das ganze Thema.
Ja, genau. Und da habe ich mir halt auch gedacht, so, ach fuck, ey, so ein Mist. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, so ein gutes Wetter an sich würde uns ja schon mal weiterbringen. Wir alle
betreiben ja so stark aus. Sobald es draußen wieder wärmer wird, dann wird das auch wie letztes Jahr zum Beispiel wieder besser, das Ganze.
Denke ich auch. Also wir als, ich sag mal, wir in unserer Sportgemeinschaft sind ja, ich sag mal, im Grunde genommen so naturliebende oder Außen-Outdoor-liebende Sportler. Egal, ob du jetzt beim WA auf dem Feld stehst oder auf der Wiese oder ob du feldmäßig durch den Wald rennst oder 3D-mäßig durch den Wald rennst, sind sie ja trotzdem irgendwo Frischluftfanatiker. So, und da, es wird uns allen, glaube ich, gut tun, wenn das Wetter wieder besser wird und die Ersten wieder quasi ein bisschen raus dürfen, vielleicht der ein oder andere Parcours öffnet oder die Trainingsgelände so ein bisschen öffnen, dann ist das, glaube ich, für uns als Sportler da schon mal wieder eine gute Sache, die man machen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch ganz fest und ich hoffe auch ganz fest einfach, dass das so kommt und so sein wird und ja. Nicht immer nur negativ denken.
Ja, wirklich so, ne? Wir haben, Martin, wir haben gestern schon in der Gruppe gesprochen, du wirst dich nächste Woche mal bei deinem neuen Arbeitgeber vorstellig machen und fragen, ob du denn am 24., 25. dieses Wochenende von den Volcano Field Open, der irgendwie freigeschaufelt bekommst.
Richtig.
Weil der Timo Wolf, der ja hauptverantwortlich ist für die Durchführung dort und das Turnier auch beheimatet bei sich in der Eifel im Wolf Hotel, in dem Archery Hotel. Der hat dann nochmal geschrieben, dass sie jetzt davon ausgehen, dass es stattfindet. Und sie haben auch dazu so Flyer gemacht, die werde ich dann auch nochmal auf meiner Seite dann teilen. Und dass die Volcano Field Masters stattfinden werden. Also da, wenn das erlaubt ist, dann sind da natürlich auch immer Zuschauer sehr, sehr gern. Oder ihr setzt euch mit dem Timo in Verbindung, ob vielleicht noch ein paar Plätze frei sind. Das wird so, also AS ist das eines der mit renommiertesten Feldturniere in Deutschland. Und ja, wenn man da noch einen Platz ergattern kann, sollte man das machen, Mann.
Ja.
Wenn es denn stattfindet.
Ich hoffe echt so, dass es stattfinden darf. Aber ich gehe auch stark davon aus, weil ja, es ist ja an der Geschichte, wenn man sich drumherum vernünftig verhält, also jetzt beim Turnier ist es ja easy eigentlich, sich vernünftig zu verhalten. Da ist man ja nicht in riesen Gruppen unterwegs. Und wenn man sich drumherum dann vernünftig verhält und das alles, da ist es ja alles kein Thema. Auch unter den strengsten Vorschriften überhaupt, sage ich mal.
Genau. Also bei mir ist es ja sowieso, ich bin beruflich viel unterwegs oder ich sag mal viel auf der Autobahn unterwegs. Also jetzt nicht da und da und da, das geht Corona-bedingt nicht. Aber ich habe halt schon immer die kleine Desinfektionsmittelflasche in meiner Jackentasche so und in meinem Laptop-Case. Und so, dann nimmt man das halt, das kommt für die das vorher vielleicht nicht in der Bogensportausrüstung mit dabei hatten, so spätestens dann muss es dann sein, ne?
Dann muss man das ist dann halt das neue Accessoire
neben
Aero Fluid oder so.
Ja, das können wir eigentlich auch mal so machen, was wir immer so in unseren, wir beide nutzen ja einen Schießsitzsack, einen Sitzrucksack.
Jo.
Oder du hast einen Shooterstuhl und ich habe einen Schießrucksack. Und da können wir auch mal gucken, was wir da alles immer so reinpacken. Ja, können wir mal als Thema so.
Grundsätzlich viel zu viel.
Ja, das ist echt so, das ist echt so. Die nächste Folge in 14 Tagen, da wissen wir schon, was wir machen. Da werden wir nochmal am Ende darüber sprechen. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr geile Folge.
Ich glaube auch, die wird, glaube ich, richtig cool.
Ja, ich habe auch echt da Bock drauf. Ich habe da auch echt Bock drauf. Martin, beim 3D, da hattest du auch so das Thema dazu schon mal so angedeutet, mit wie stehst du dazu mit dem manchmal doch sehr, sehr rigorosen Verbot von Camo auf 3D-Turnieren?
Na, das hat sich auch heute wieder so schön ergeben, weil in einer der Bogengruppen wieder auf dem Thema Camo rumgeritten sind. Und ja, wie siehst du das? Camo, 3D, passt das zusammen?
Ich bin der Meinung, dass Camo mittlerweile zu einem stylischen Bereich in der Gesellschaft angekommen ist. So. Mhm. Es gibt Unterschiede bei Camo und Camo. Ich habe zum Beispiel einen Fleece-Pulli, der ist von, ist er von The North Face? Oder ja, es ist so eine hippe Outdoor-Marke. Ich weiß nicht, Mammut?
Alter Hipster.
Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall ist das ein relativ dünner Fleece-Pulli und der hat auch so ein Camo-Muster und zwar so schwarz, grau und ein bisschen dunkleres Grau. So, da ist so dieses Camo-Muster ist da drauf. Und das ist quasi etwas, was den ich so auch angezogen habe, wenn ich irgendwie laufen war oder so. Und da bin ich, wenn ich irgendwie jetzt durch den Wald gejoggt bin mit dem Ding, da war ich ja auch kein Redneck. der damit, sondern ich habe einen Sport betrieben in der Camo-Sache. Es gibt noch, ich habe damals, bin ich mal den Tough Mudder gelaufen, den Tough Mudder Norddeutschland, und dann habe ich mir so eine Outdoor-Laufschuhe geholt. Die haben dann unten so in der Sohle eine größere Verzahnung drin, damit man nicht abrutscht und so weiter. Die habe ich mir gekauft von Asics und die haben auch ein Camo-Muster.
Ja, das findest du wirklich mittlerweile überall, das Zeugs.
Ja, also das Camo ist halt auch extrem irgendwie in der Gesellschaft angekommen. Es gibt, wenn man sich anguckt, ab und zu, ich verfolge diesen Jean-Pierre Krämer, der macht so ein bisschen Autotuning auf YouTube, also ein bisschen, ne, der hat irgendwie 2 Millionen Follower. Also, der bringt halt, ja genau, der bringt halt auch immer so Klamotten raus, und die, da hat er auch in einer Kollektion, hat er einen Pulli gehabt, der auch so Camo hatte. Also es ist tatsächlich so als Style-Objekt schon mitgekommen. Ich finde, man muss dort so ein Stück weit unterscheiden, was Camo und Camo ist. Ne? Das eine ist irgendwie Camouflage tatsächlich im Sinne von Tarn, also wirklich so Real-Tree-Camo, womit du echt wirklich jagdtechnisch unterwegs sein kannst, damit dich das Wild oder ja, damit dich das nicht sieht. Und auf der anderen Seite hast du halt so ein bisschen Camo, was irgendwie stylmäßig angekommen ist. Es ist selbst für, also ich finde es selbst nicht mal verwerflich, wenn jemand zu einem Turnier kommt und der hat eine Bundeswehrhose an, die ja per se das größte Camo ist. Ja, und zwar auf das Camo, auf das so auch dann rausläuft. Das ist
militärische.
Ja, genau, militärisches Camo. Und also ich finde, es lässt sich, also ich finde, wir sollten nicht so vermessen sein und nur aufgrund eines Klamottengeschmacks von jemandem Rückschlüsse zu ziehen, ob er im Oberstübchen richtig läuft oder nicht.
Auf weißt jeden du? Also Fall. Das finde ich eh immer das Schlimmste, wenn man dann jemanden, ja, ich sag mal, Intelligenz abspricht, nur wegen sowas.
Ja, ja, der wird halt stigmatisiert, nur ja, weil er genau. Camo trägt. Und das finde ich, ist einfach, es ist einfach zu kurz gedacht. Und das, ja, also ich finde, man sollte das nicht machen. Man sollte das nicht machen.
Ich für meinen Teil gebe dir da vollkommen recht bei allem. Aber ich bin dann doch so, dass ich sage, auf dem Turnier selbst hat es für mich jetzt nichts verloren unbedingt.
Mhm. Es ist ja nicht.
Moment, das Aber. Eine Hose oder so würde es mich nicht stören. Ich finde nur obenrum, da hat es nichts verloren, weil oben, finde ich, sollte man denjenigen immer gut erkennen. Und ja, gerade auf einem Turnier, wenn ganz viele Leute rumspringen und alles, dann ist dann doch ich besser, wenn derjenige gesehen wird.
Ja, das stimmt
auch,
schon.
Auch untenrum sieht es nicht so, ja, militärisch oder jagdlich aus, wie wenn man obenrum komplett in Tarn gehüllt ist.
Ja, das stimmt schon. Da hast du auch recht. Du hast auch recht, dass der Sicherheitsaspekt immer gewahrt sein muss. So.
Ja, weil ich habe es halt schon selber zweimal erlebt, dass mir einer in Scope reingelaufen ist. Also war schon im Auszug, Ziel auf einen Tier. Einmal hat mein Kumpel geschrien, ich soll bloß nicht abziehen, und dann habe ich abgesetzt, und dann kam hinterm Tier einer davor gesprungen in so, ja, Klamottis, ne? Und einmal bin ich auch im Auszug da gestanden und da läuft einfach einer quer meinen Weg entlang. Und der hätte halt auch dahinter laufen können und ich hätte ihn vielleicht nicht wahrgenommen dadurch, weißt du?
Ja, aber das ist ja, das eine ist Sichtbarkeit und das andere ist halt komplette Enthirntheit.
Ja, richtig. So. Da war ich auch stinkesauer und habe erstmal zwei Leute zusammengefaltet. Ob sie noch ganz.
Ja, die müssen direkt des Turniers verwiesen werden.
Ja.
Das ist, dann geht man hin und sagt so, das geht nicht. Tschüss. Ja, aber insgesamt finde ich, wenn der Sicherheitsaspekt, der immer der Punkt ist, wenn die Sicherheit gegeben ist, so, und jemand, der Camo trägt, kann ja trotzdem sich sicher in einem Parcours bewegen. So.
Na klar, definitiv.
Das geht ja. Und ich finde, per se sollte man nicht jemanden ausschließen, nur weil er Camo trägt. Oder bei manchen ist es halt auch ein Lifestyle, das muss man mal sagen. Wenn man vielleicht diesen Lifestyle nicht nachempfinden kann. Aber es gibt halt Menschen, die sagen, so, Camo ist halt auch mein Lifestyle. So, und das, ich finde, da spricht halt nichts dagegen.
Ja. Außer bei zwei großen Verbänden noch. Ja, die verbieten es ja generell. Beziehungsweise ja, genau. Die IFAA erlaubt, aber nur, wenn man Warnweste trägt dabei.
So, das, ich meine, das könnte man ja durchaus auch machen, ne? Wenn man sagt, so, du hast Bock, Camo zu tragen, das ist auch cool, aber musst halt eine Warnweste tragen.
Ja, oder meinetwegen so einen orangenen Cappy oder so, ja, das ist genau. Alles wieder in Ordnung. Also für mich wäre es dann in Ordnung, dann sage ich, hey, das ist okay, weil man kennt dich, alles ist gut.
Ja,
und du erschreckst doch keine Leute, wenn du einfach irgendwo raushüpfst.
Ja, das sehe ich auch so. Martin, ich hatte das ja schon angedeutet, ich habe mir Spitzen gekauft und zwar sind das so eine Cut-Off-Spitzen. Also die gehen von, ich meine 80, 100, 120. Mhm, dann kann die haben quasi eine Sollbruchstelle oder auf jeden Fall so eine Einkerbung, in der man die cutten kann und dann cutten, haben die Spitzen halt unterschiedliche Grain-Zahlen.
Ja,
Gewichte. Ich hatte das schon mal bei, ich habe mal die Victory, die VAP geschossen und die hatten ja auch so eine Break-Off-Spitzen drin. Und da habe ich die aber immer voll geschossen, von daher kannte ich das schon. Und jetzt habe ich mir die aber geholt für die Victory, für die VTEC, für die 23.
Ja.
Weil du kennst ja mein Dilemma, da ein bisschen mal, ich muss mal gucken, ich will mir einfach ein bisschen Gewichtsspielraum lassen und wahrscheinlich werde ich sie dann auf 100 Grain schießen. Ich muss mal sehen. Gibt es irgendwie einen Trick, die besonders elegant zu cutten?
Also ich cut die selber so nie. Ich breche sie wirklich ab.
Und ja, zwar, das ist bei diesen länglichen, bei diesen Stangen geht das auch. Aber bei denen, die ich habe, die sind ja quasi, die sehen ja so aus wie eine normale Spitzen, Einklebespitzen jetzt von dem PS23. Nur dann haben sie dahinter nochmal eine Kerbe. Das heißt, man kann die nicht so einfach wegbrechen. Weißt du, wie ich das meine? Man muss sie schon schneiden oder sägen oder irgendwie sowas.
Bist du dir ganz sicher? Also ich hatte auch mal so dickere, da konnte man es auch einfach abbrechen.
Ja, nee, mit dem Abbrechen, das wird da so richtig nix. Ich wollte die dann,
Ich spanne auch die länglich, oder egal welche Break-Offs, ich spanne die immer in so einen kleinen Mini-Schraubstock von Proxon ein. Und dann breche ich es halt einfach ab mit einer Kombizange oder einer Wasserpumpenzange.
Ja, nee, das ist bei denen nicht so, das ist bei denen nicht so einfach möglich. Das ist bei denen nicht so einfach möglich.
Wenn ich habe es jetzt halt nicht vor Augen, wie deine aussehen, aber ja gut, dann würde ich es dremeln, ne?
Ja, genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Dass ich werde sie mit dem Dremel und dann vorne dem feinsten Schneidaufsatz, den ich habe, und dann werde ich sie halt mir dort so genau wie möglich machen. Und dann hatte ich halt den Plan für die dann das, was übrig bleibt, und dann auf ganz feinem Schleifpapier so runterzuschleifen, so dass es dann grainmäßig passt.
Ja, richtig, so mache ich es auch bei allen Break-Offs. Also ich breche die ab, dann lege ich sie auf die Waage, check aus, welches die leichteste ist, und nach der korrigiere ich dann die anderen nach mit ein, zwei, dreimal über das Papierstreifen, und dann ist meistens schon getan. Also die Break-Offs, wo ich bis jetzt so hatte, die waren immer super genau, trotz des Abbrechens immer noch. Also das waren hier Mühe, was da wirklich so immer noch wegschleifen musste.
Ich gucke gleich gerade mal, ob ich die Spitzen finde. Und so war der Plan. Aber ich dachte, vielleicht hast du irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht kann man die, gibt es irgendeinen super, super easy peasy Trick, um die jetzt.
Nee, also so wüsste ich, aber es gibt jetzt halt einen super Hammer Mega Trick. Vielleicht,
ja, ich wüsste halt,
weiß einer unserer Zuhörer da was. Gerne hier drunter hauen, wenn es da einen super Mega-Trick gibt, aber ja.
Und mir fiel halt nichts Besseres, also nichts Feineres, Dünneres, ein dünneres Schneidplättchen ein, als auch das vom Dremel. Martin, ich habe dir das mal geschickt, guck dir das mal an, die Spitze.
Okay, das ist ja eine Top-Head.
Ja, genau.
Ich würde sagen, die kannst du trotzdem brechen. Wenn du die in den Schraubstock reintust und dann hier mit einer Rundzange oder sowas innen und außen gleichzeitig reingehst, dann kannst du es brechen. Bin ich mir relativ sicher.
Okay. Ja, dann werde ich es einfach mal ausprobieren. Und da muss ich nämlich mal gucken. Oder ich werde wahrscheinlich so die 100 Grain nutzen.
Ja.
Aber ich muss noch gucken. Ich bin noch unentschlossen. Ich werde wahrscheinlich so ganz knapp über die 300 Grain mit dem ganzen Pfeil kommen. So hat es ja auch schon so ein bisschen geweissagt.
Mhm.
Und das würde auch passen mit den 5 Grain per Pound bei meinem Bogen. Aber, ach so, übrigens, ich schieße ja so knapp 57 Pfund. Mhm. Jetzt hast du geschrieben, du willst in der kommenden 3D-Saison ein bisschen über 60 schießen.
Ja, so ganz leicht.
Ja. Ey, was hast du, 64 oder so, 64 Pfund?
Ich habe 65,4 Pfund jetzt gerade drauf.
Mhm. Auf weil, den 3D-Bogen. Weil du einen schwereren Pfeil schießt und den gleiche Geschwindigkeit geben willst.
Genau, also ich habe jetzt einen recht schweren Pfeil und den schieße ich halt mit genau 300 Feet, so wie es die IFA erlaubt. Ja, einfach um ja dem Pfeil so viel Durchsetzungskraft zu geben, wie es nur geht, weil ich einen dicken vor allem auch schieße. Und ja.
Du schießt den PS23 von Black Eagle, ne?
Momentan. Ich bin sogar jetzt echt dran geneigt, vielleicht den 26er zu nehmen.
Okay. 26 ist Maximaldurchmesser, ne?
Nee, 27 wäre das. Aber der 27er, der ist richtig schwer. Also da ist der Schaft schon ein richtiger Klopper. Und da wäre mir dann die Spitze zu leicht, um den wirklich so zu schießen, wie ich das möchte.
Und den 23er, was hast du da für ein Spitzengewicht drin?
Jetzt schieße ich gerade 140 in dem
als 140 Spitze. Grain. Das ist aber auch schon ordentlich.
Ja.
Und was für der hat Pin-Bushing, Pin-Locke hinten drauf, ne?
Ja, genau. Pin-Bushing, also wie immer. Also ich schieße immer Pin. Ich finde,
es gibt nichts
Besseres wie ein Pin-Bushing, meine Meinung.
Und dann, was schießt du für Vanes?
Da habe ich die Tech Driver Vanes drauf mit 2 Zoll. Ja, mit 2 Zoll.
Und dann dreifach?
Dreifach
befiedert.
Ja. Einfach aus dem Grund, weil ich hab vierfach Pfeile auch unten und da habe ich echt gemerkt, die gruppieren genauso gut jetzt wie meine dreifach, aber ich verliere Höhe hinten raus. Also das Vierfach, es ist wirklich so, dass es bremst.
Ja, also für alle, das wird ja jeder nachvollziehen können, die Energie, die im Pfeil drinsteckt, die nimmt ja ab, deswegen geht der Pfeil nach unten. Und es nimmt halt exponentiell ab, wenn der Pfeil schneller bremst oder stärker bremst.
Richtig, also aber der Fallschirmeffekt vom Vierfach, also der wirkt sich auch schon echt auf 54 Meter Max bei IFA aus. Also es ist nicht so, dass der erst später so ab 60, 70 auftritt oder so, sondern es ist schon vorher deutlich merkbar. Und deshalb bin
Hast du dann die Vierfach auch mit 1% gewunden drin?
Nee, ich hatte gerade drin. Und trotzdem, also es hat ausgereicht, das so zu beeinflussen, dass er also tiefer geflogen ist.
Da schießt du ja richtig schwer. Ich bin da immer noch relativ, also der für mich kommt der H&X kommt mit leichteren Pfeilen besser zurecht.
Also ich bin jetzt gerade bei 365 Grain, so um den Dreh. Also ich kann es nicht genau sagen, aber so um den Dreh waren es. Bei meinem 3D-Pfeil.
Das sind ja fast 50 Grain mehr als ich.
Ja.
Das ist schon eine ganze Ecke.
Ja, der größte Haken, ich schieße halt am liebsten wirklich dicke Durchmesser. Und der größte Haken ist eigentlich der, dass du eventuell keinen Platz mehr im Tier hast oder im Kill bei einem kleinen. Und du dich dann mit diesem großen Pfeil durchsetzen musst und der dann halt, wenn es ein leichter ist, doch schon mal gern irgendwie verspringt. Also sich ableiten lässt. Und je schwerer der Pfeil ist und vor allem je schwerer die Spitze, umso höher hast du halt natürlich die Chance, dass der sich da komplett seinen Weg einfach bahnt und sich denkt so, mir scheißegal, alles weg.
Ja, also wir haben jetzt bei... Also das letzte Turnier, die Regionalmeisterschaft, in der ich teilgenommen habe, da hatten die für jedes kleinere Tier immer 2 dastehen. Und jetzt waren wir 4 Compound-Schützen in der Gruppe und einer mit dem Jagd-Recurve. Und da ist, ich meine, tendenziell, je mehr Compoundbögen du hast, desto mehr rutscht das in die Mitte. Und, ja. Aber da konntest du halt immer zwei und zwei schießen. Jetzt, man konnte sich quasi aussuchen, wo man noch Platz hatte, aber ja, also das, ich habe jetzt auf dem Turnier jetzt nicht so die Schwierigkeit damit, dass das irgendwie dann voll ist, das Kill.
Ja, ich hab irgendwie immer das Talent, dass ich in Gruppen komme, wo die Leute echt meinen, sie müssen das immer so durchnageln da vorne und ja, dann stehst du halt echt blöd da, ne?
Ja, das stimmt schon.
Vor allem, wenn dann drei, vier Compounder dastehen und alle so einen fetten Pfeil haben, weißt, dann ist ja, halt und, Mist. Weil mittlerweile ist, früher warst du damit so der totale Außenseiter mit so einem dicken Schaft und mittlerweile ist das eigentlich schon ja, fast normal.
Ja, bei 3D ist es schon ein relativer Standard. Also, es nicht so Standard, aber es schießen schon sehr, sehr viele damit. Aber ja, es ist gerade bei Turnieren, wo die Leistungsdichte auch in den Gruppen sich widerspiegelt, da ist das dann schon natürlich so, ne? Wenn du ein kleines Ziel hast und hast irgendwie eine Sechsergruppe und dann steht irgendwie ein so ein kleines Tier, dann und die sechs Mann alle so eine Leistungsdichte haben, dann
ja, das kann eng, schon ne? eklig werden.
Ja, dann wird es eng, das stimmt. Ja, ja, weißt du, da geht es dann immer los, da wird ans Ziel rangegangen und dann sagt der eine, ich muss Schnürsäcke zumachen, nee, schießt du mal zuerst und also, naja, gut. Ja, ah, okay. Aber, also ich werde nächstes Jahr im 3D die VTech schießen, die 23, oder dieses Jahr im 3D. Mhm. Und ja, am Ende sitze ich einfach nur da und freue mich wahnsinnig, wie es dass es überhaupt losgeht. Ne?
Irgendwie ja, draußen schießen. Ich bin aus, also seit gestern bin ich echt nur noch wild auf 3D. Ich habe jetzt so richtig, richtig Laune dazu.
Ja.
Und ja,
jetzt, das ist echt so.
Jetzt heißt es vorbereiten und hoffen, dass so schnell wie möglich mal wieder irgendwie funktioniert, so mit mehreren Menschen. Und dann ist das cool.
Ja. Auch einfach mal wieder ein Parcours gehen, ne? Also richtig. Ich meine, man kann sich ja auch irgendwie auf einen Kaffee und auf einen Schnack lecker im Parcours treffen und dann irgendwie zu viert, fünft oder sechst einfach eine lockere Parcoursrunde gehen. Das ist ja genauso geil, ne?
Hier mit meinem Kumpel habe ich direkt ausgemacht, so hey, jetzt ist es wieder soweit, jetzt habe ich auch wieder Bock und er hat auch direkt wieder hier Blut geleckt und er hat gesagt, jetzt gehen wir wieder jedes Wochenende oder so mal wieder ein bisschen 3D-Böllern oder irgendwie sowas in der Art.
Ja, ist echt so. Ist echt so. Ich habe da auch echt richtig Bock drauf, aber ja, gut.
Dann ja, bei euch
ist halt echt dauert das ein bisschen länger.
Toi, 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 toi.
Ja, am Ende ist es so, dass so traurig man darüber ist, steht das Wohl, was in der Pandemie natürlich das Menschenwohl steht
dann über allem. Du bist irgendwie weg oder bin ich weg?
Kann man. Martin, ich glaube, dein Internet ist weg.
Ah, jetzt höre ich dich wieder.
Oder jetzt ist wieder da. Martin, ich weiß nicht, wie weit bei euch so das Impfgeschehen ist. Wirst du dich impfen lassen?
Ja. Auf jeden Fall. Also sobald es geht, auf jeden Fall. Wie weit es bei uns so ist, kann ich dir so nicht mal sagen. Ich weiß nur, dass ein paar Bekannte von mir schon dran waren, aber die sind halt berufsmäßig deshalb dran gewesen. Aber
also von meiner Frau, die Oma, die ist auch schon geimpft. Das finde ich super cool. Bei mir ist auch, sobald es das Zeug gibt, hier rein damit, ne?
Ja, da ist, nein, Hauptsache, das wird alles wieder besser hier, ne?
Das ist so, wie die Leute das sehen, es ist ein Game Changer. Es ist einfach ein fucking Game Changer, das Impfmittel. Also ab und zu treibt das ja auch, ich sag mal, skurrile Züge. Also ich habe letztens mal welche beobachtet, die haben sich unterhalten, dass Impfen ja totales Gift ist und dass sie, bleib mir weg damit. Die beiden standen aber auch da und haben erstmal draußen schön geschmökt.
Ne? Ja gut, das sind immer so Dinge, ne?
Martin, was willst du da machen, ne? Ja. Was willst du da machen? Willst du da vorbeigehen und sagen, sag mal, Leute, aber ansonsten geht's noch, ne?
Ja, ich sag's mal so, jeder darf darüber denken, wie er will, ob er das macht.
Genauso.
Ja, nein, so sehe ich. Genauso ist es. Das ist vollkommen in Ordnung, aber auf der einen Seite so schlecht reden und stigmatisieren und auf der anderen Seite dann Toleranz verlangen, finde ich immer schwierig.
Ja.
Deshalb
ich find,
leben und leben lassen, egal auf welcher Seite oder wie man das sieht, weißt du, wie ich meine?
Richtig, genau. Genau so sehe ich das nämlich auch. Das soll bitte jeder selber darüber entscheiden und dann einfach Maul halten. So. Und dann ist gut, wenn man sich nicht impfen lassen möchte, dann ist es ja, ist es auch eine Entscheidung und damit, ja, und damit ist halt auch gut. So,
das, richtig, aber da muss man dann das nicht schlecht reden, so mit, was weiß ich, Giftplörre oder irgendwas, was sie da immer so sagen. Das ist.
Bei mir ist auch
einfach nur.
Sobald ich darf, rein damit.
Ja.
Sobald ich darf, rein damit. Und dann ist gut. Ja. Stell dir mal vor, hatten wir ja auch schon mal gesagt, stell dir mal vor, allen Männern wird dadurch, wachsen dadurch, oder alle Männer, die sich impfen lassen, bekommen keinen Haarausfall und der Penis wächst. Da würdest du, ey, da werden kilometerlange Schlangen. Kilometerlange Schlangen
vor den Impfzentren. Das ist so eine Art Viagra. Weißt du, wie viele ältere Herren auf einmal da lossprinten würden und sich das reinjagen, ohne Tests vorher, ohne lange
Erfahrung. Drauf geschissen, hau einfach rein. Auf, ne? Ja, die würden sich nochmal hinten anstellen.
Richtig.
Ja. Ich möchte zwei. Ja, es ist echt so. Das ist echt so. Naja. Ja, ich hoffe, dass ich meine Impfung bekomme und danach mit Tieren reden kann. Was versprichst du dir davon?
Habe ich mir so eigentlich noch gar nicht überlegt, was eigentlich
ganz. Unter Wasser cool atmen wäre auch geil. Unter Wasser atmen wäre auch geil.
Sache,
ja. Ja, musst du Glück haben. Kommt drauf an, welchen Impfstoff du bekommst.
Vielleicht gibt es ja bis dahin dann auch diesen Sputnik und dann kriegt man vielleicht so Muckis wie die russischen Gewichtheberinnen.
Das wäre auch geil.
Aber ich glaube, dann haben wir auch mehr Bartwuchs.
Und? Und du verträgst natürlich mehr Alkohol, wenn du den Sputnik genommen hast. Das ist natürlich auch klar, ne?
Ja.
Ist natürlich auch klar.
Ja, mal gucken. Ich glaube, wenn man geimpft wird, von dem Zeug darf man, glaube ich, 4 Wochen keinen Alkohol trinken oder irgendwie sowas, habe ich mal gehört. Ich weiß. Deshalb ist da in Russland irgendwie nicht ganz so berühmt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es mal irgendwo gehört.
Ja. Aha. Ja. Martin, wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen. Du wirst ja den Super Bowl heute nicht reinziehen. Ziehe ihn mir schön rein. Das heißt, ich will mich gleich auf der Couch hier mir es gemütlich machen.
Hast quasi schon Bier zur Seite gelegt, Chips-Packung oder was? Was hat man so als Super Bowl-Fan neben sich?
Ich habe schon.
Außer die Frau.
Meine Frau ist schon ins Bett gegangen, die interessiert das Scheißdreck. ich werde mich mit einem Bierchen hinsetzen, dann habe ich mein Beef Jerky wieder neu gemacht. Das werde ich mir schön reinziehen. Und dann habe ich hier so eine Protein-Nachos und dann Flips auch so von so Proteinzeug. Und das ziehe ich mir dazu rein.
Nachos.
Ja, das ist so ein, das nennt sich Hey, glaube ich, H-I-J.
Und die machen auch so
Proteinriegel und so. Mm. Und die haben auch so Chips und ich weiß nicht genau, ob es von der Marke ist, aber dort von der Internetseite, da bestellen wir das. Und da haben wir dann immer Flips und sowas und da werde ich mir ein bisschen was reinziehen und ja, dann lasse ich mir schön den Super Bowl. Ich finde, die letzten Jahre war der Super Bowl immer ganz geil, habe ich immer mit einem Kumpel geguckt. Das ist natürlich dieses Jahr irgendwie nicht so drin, ist auch okay. Die waren eigentlich immer ganz geil, die Super Bowls. Außer der eine, der war extremst langweilig. Da penne ich dann auch ab der Hälfte weg. Aber ich verspreche mir eigentlich schon dieses Jahr irgendwie einen geilen Fight dadurch. Naja, mal gucken. In der letzten Zeit.
Es sind so richtige Krachermannschaften, wo jetzt.
Ja. Okay. Ja, also es ist. Eigentlich trägt sich es gerade eben nicht unbedingt über die Mannschaften. Also es ist der amtierende Champion, die Kansas City Chiefs, gegen die Buccaneers. Und die Buccaneers hatten eigentlich vor der Saison eine nicht siegfähige Mannschaft und die haben sich das ganz clever zusammengestellt, das Team. Und die haben, eigentlich wird es immer so runtergebrochen auf das Duell der Quarterbacks. Also es auf dem Kansas City Chiefs, das ist der Patrick Mahomes, der die Amerikaner haben ja immer MVPs, also Most Valued Player. Der Patrick Mahomes, der war halt schon ein Preseason-MVP, das heißt von der regulären Saison der MVP und auch schon Super Bowl-MVP, das heißt auch der wertvollste Spieler im Super Bowl. Und der hat auch einen Super Bowl gewonnen, weil sie amtierende Champions sind. Und auf der anderen Seite ist halt Tom Brady, der als GOAT, als Greatest of All Time bezeichnet wird. Der war seine ganze Karriere bisher vorher bei einem Team, die auch die letzten, ich sag mal, Dekaden das dominanteste Team waren in der NFL, glaube ich, schon sechs Mal den Super Bowl gewonnen, also mit Abstand am meisten Super Bowl-Siege.
Also hat er bald
die
Finger voll mit den Ringen.
Ne? Ja, ja, genau. Und da hat sich das immer so aufgehangen, als ist es jetzt der Trainer, weil er so einen Star-Trainer halt immer um sich rum hatte, so ein Mastermind, oder war es der Quarterback, der für die Siege gesorgt hat? Und dann ist der jetzt nach, ich glaube, 20 Jahren mal zu einem anderen Team gewechselt, nochmal für 2 Jahre, und hat mit denen halt auf Schlag wieder den Super Bowl erreicht. Hm. Weißt du, also dass einer der größten, wenn nicht der größte Quarterback aller Zeiten, das ist, glaube ich, unbestritten. Aber er kann jetzt nochmal an seiner Ära noch mehr was machen. Und dann kommt halt noch dazu, dass die Tampa Bay Buccaneers, die spielen den Super Bowl zu Hause in Tampa Bay. Also es wird ja vor der Saison und kommt immer raus. Und das ist halt auch ein Novum in der Liga, dass die könnten quasi, also sind sowohl das erste Team, was den Super Bowl quasi zu Hause spielt, dann könnten sie dann noch das Team sein, was den zu Hause gewinnt. Und damit wäre er dann wirklich also manifestiert der Größte aller Zeiten.
Ja, ja.
Und auf der anderen Seite ist halt sein legitimer Nachfolger, der Patrick Mahomes, der als wirklich legitimer Nachfolger von Tom Brady gilt, weil er überragende Qualitäten hat und auch in einem überragenden Team spielt. Und von daher ist das schon
ein heißes Fight sozusagen.
Ja, das ist schon ein Hollywood-reifes Finale. Das kann man schon so sagen. Und in Deutschland wird das ja immer mehr. Also
das ist schon Wahnsinn, ja. Wenn ich das so als Nicht-Fan von außen betrachte, merkt man schon, dass da was sich aufbaut.
Es ist auch geiles Entertainment. Das
denke ich mir auf alle Fälle.
Und das ist schon cool. Ich habe mir aber in der letzten Zeit, um mal wieder auf Bogensport zurückzukommen, ich habe mir in letzter Zeit viel bei YouTube angeguckt. So, da waren dann irgendwelche italienischen 3D-Meisterschaften oder in Berlin hier die WA-Events oder Feld-Team-Events und so. Ja. Die habe ich mir dann auch schön reingezogen. Fand ich auch mal ganz cool. Aber dann ziehe ich mir das rein und dann denke ich mir aber eigentlich so, nee, ich will eigentlich einen Parcours.
Ja, es fehlt einfach, es ist wirklich so. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, wo wir es gerade vom Super Bowl hatten und wo ich das mit den Ringen gesagt habe, das finde ich ist auch noch eine Sache, die wäre mal cool irgendwo, wenn es das in Deutschland geben würde. So wie in Amerika. Mm. Ich finde das voll cool mit diesen Preisen bei größeren Turnieren, mit diesen Gürtelschnallen.
Ja. Ja, das
ich
stimmt.
Die
das
ist hammer cool. Ja. Weil das ist was man auch immer dabei haben kann. So, wenn man irgendwo was gewinnt oder so, dann kriegen die ja immer so eine Gürtelschnalle das
ist. Ach, hier, oder beim Pokern, da haben die so ein Bracelet, hier so ein,
ja,
so ein,
genau,
so ein Armkettchen.
Bracelet.
Armkettchen.
Und ja, stimmt. Sowas wäre mal viel cooler wie ein Pokal oder eine Medaille oder
ja,
so.
Ja, das wäre schon.
Das wäre echt mal ein nices Ding.
Du hast, ich habe ja vorhin vom Tough Mudder gesprochen und da ist es ja so, wenn man das erste Mal teilnimmt, bekommt man so ein leuchtorangenes Schweißband und dann, glaube ich, wenn man das zweite Mal teilgenommen hat, dann kriegt man ein grünes und wenn man dann das vierte Mal teilgenommen hat, gibt es wieder eine andere Farbe und so weiter und so weiter. Und das gab es, glaube ich, auch bei irgendeinem, ich weiß nicht, ob es irgend so ein Xletics Run war oder so, da gab es das mit diesen Gummibändern für das Handgelenk. Hatten die das auch so, dieses System.
Ich kenne das auch von so einem Halbmarathon hier aus der Gegend, wo es dann auch so ein Stufensystem gibt, wie oft du da halt mitgerannt bist.
Aber das finde ich, ist eine ganz gute Idee von dir.
Sowas finde ich halt voll, also ich finde sowas voll geil. Vor allem, dann gibt es ja da auch so geile Sachen wie bei den großen Turnieren, wie die 300er Gürtelschlaufe, die 600er, die 900er und dann noch die Sieges. Also es ist schon cool.
Und ja, stimmt.
Das hat, finde ich, viel mehr Stil wie jetzt so eine blöde Medaille oder Pokal.
Also in Deutschland bekommst du aber auch einen Aufkleber auf dem Bogen, ne? Das darfst du auch nicht
unterschätzen. Ja, ja.
Ja, stimmt. Da könnte man bestimmt für den Bogensport irgendwas ganz Lässiges finden. Ja, da ist im
Bogensport schon, eigentlich, sage ich mal, die Gürtelschlaufe sich so ein bisschen, Schnalle sich etabliert hat, denke ich mir immer, warum macht man in Deutschland nicht auch irgendwie sowas? Für das ein oder andere Turnier.
Ich glaube, Martin, du bist jetzt wieder weg.
Ähnliches.
Ach, jetzt bist du wieder da.
Ja. Ah.
Martin, hörst du mich?
Ja, ja.
Ja. Und ja, cool, zu überlegen. Da werden wir mal einfach mal drauf rumdenken, Martin.
Ja. Ich hoffe auch, dass irgendein Veranstalter damit denkt.
Ja. Das wäre geil. Irgendwas Cooles, was man finden. Ja. Ja, ja, gerne mal, Leute, wenn ihr da irgendeine Idee habt, gerne mal Bezug nehmen. Wir machen da wieder einen Post, gerne mal unter unserem Post da was drunter hauen.
Aber nicht hier so eine Pimp-Halskette oder so, das bitte nicht.
Nee. So Grills auch nicht. Diese. Nee. So Grills. Das ist ja auch geil. Oh, hey, guck mal, der hat das Turnier gewonnen. Der hat lila Grills.
Oh, verdammt.
Das wäre natürlich auch geil. Ja, cool. Martin, da war ich schon wieder eine gute Folge vollbekommen. Ganz lustig. Ja, perfekt. Ja, ich werde, jetzt kommen wir mal zur nächsten Folge.
Ja.
Ich werde heute das Mikrofon losschicken. Nicht heute natürlich, sondern morgen.
Das wäre stark, morgen, wenn du das schaffst heute noch.
Ja, ja, Montag, Dienstag werde ich es losschicken. Und das wird eine geile Equipment-Folge.
Richtig.
Und die werden wir voraussichtlich erstmal, ich werde vorausschauen, werden wir die erstmal so als Werbeepisode kennzeichnen.
Müssen wir, weil es geht halt um einen Hersteller, Gast haben, und da geht es einfach nicht anders. Ne?
Geht's also, ich habe aber auch, also A, schätze ich den natürlich sehr, sehr persönlich, und ich habe so Bock, dieses Ganze so ein bisschen mehr zu durchleuchten. Und
das Thema, also
als ich schon da war, haben wir schon sehr, sehr darüber gesprochen, und ich war super interessiert, und es ist alles sehr, 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 sehr professionell als Maschinenbauer. Er hat ja auch ein paar Fotos geschickt, weil er da ein bisschen was neu machen will.
Mhm.
Und du siehst das natürlich auch gleich, ne? Dass dort die Equipment, das, was dort verbaut ist an Maschinentechnologie, ist halt auch kein Scheiß. Ne?
Also das ist irgendwie Wahnsinn, was überhaupt halt kein, hinter dem ganzen Thema steckt. Das ist einfach.
Genau, das ist kein zusammengeschusterter Krams dort, sondern das ist alles echtes Know-how. Und das interessiert mich sehr. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja.
Ja.
Also dann in 14 Tagen. 14
genau.
Tagen treffen wir uns wieder zum Aufnehmen.
Mit Gast und allem.
Mit Gast und allem Zip und Zap. Ja, super.
Eine Gear-Folge.
Ja. Oder Equipment. Sozusagen. Equipment. Echt. Könnt ihr euch schon mal darauf Zettel und Stift beiseite legen, was ihr dann Neues für die neue 3D-Saison auf jeden Fall euch nochmal holen könntet.
Mhm.
Ja, perfekt, Martin. Jo.
Dann
haben wir es mal wieder geschafft. Die 8. Folge ist
im Kasten.
Im Kasten sozusagen. Im Kasten. Ja. Martin, dann wünsche ich dir einen schönen Restsonntag noch.
Ja, dir einen coolen Super Bowl. Und ja,
vielen Dank.
Genieß es. Um wie viel Uhr ist denn das genau?
Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, um 22 Uhr fängt die Übertragung an mit Vorberichten und so. Und um 1 Uhr ist der oder so.
Also dann musst du noch ein bisschen kämpfen quasi.
Ja, ich glaube, also ja, es ist immer mitten in der Nacht halt, ne? Aber ich habe wie immer den Super Bowl Montag, habe ich frei, und
ja, perfekt.
Dann das
steht
ist auch,
ja nichts mehr im Wege.
Ja, diese Woche passt das aber auch ganz gut, ne? Wer weiß, wie da irgendwie Montag die Straßenverhältnisse sind da unten.
Ach, stimmt. Ach, du müsstest ja genau darüber fahren, gell?
Ja, genau.
Oh, von daher, ja, dann ist echt besser.
Ja, von daher passt das ganz gut. Von daher alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ja.
Na
Martin,
denn.
Grüß schön zu Hause, und dann
mach
bis in 2 Wochen. Tschüss, tschüss.
Genau, haut's rein, Leute.